Jesus wurde zum Hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören, ihr werdet diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein.
Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn.
Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen, und sagte noch einmal: Der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange. Da fingen die Umstehenden auch an: Natürlich gehörst du zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum 2. Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er brach in Tränen aus.
Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat, die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn: Hast du darauf nichts zu sagen? Fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr.
Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemanden zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von neuem an die Menge. Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Wollte er wissen. Lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter: Lass ihn kreuzigen! Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung.
Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an.
Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Ein gewisser Simon aus Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha! Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig vom Kreuz herab. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch, einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn.
Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Aber Jesus schrie einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
Einer der letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, überliefert uns wieder Johannes. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Wenn etwas vollbracht ist, dann ist es fertig, zu Ende gebracht, abgeschlossen und es muss auch nichts mehr hinzugefügt werden. Und das gilt eben auch für den Karfreitag, für den Tag, an dem Jesus am Kreuz starb. Wenn wir uns in die damalige Zeit hineinversetzen, die Jünger Jesu, seine Anhänger, für die geht an dem Tag eine Welt zugrunde. Und wir sehen das an ihrer Reaktion. Wenn wir die Ostergeschichten, die Osterberichte in der Bibel im Neuen Testament lesen, dann spüren wir das so richtig, dass sie es ja fast nicht wahrnehmen konnten, auch kaum glaubten, was da passiert. Und als sie am Ostersonntag dem Auferstandenen begegnen, da sind sie völlig durcheinander. Und so wird auch für uns der Karfreitag zu einem Tag der Klage und des Kummers und der Trauer. Und auch heute noch besagt ein Vorurteil unter uns Christen: An Ostern, da darfst du fröhlich sein, aber am Karfreitag musst du traurig sein und eine schwarze Krawatte tragen. Unsere Karfreitagsgottesdienste, die Lesungen, die Passionslieder, der Tonfall des Predigers erzeugen doch so oft so eine Art Beerdigungsstimmung. Aber warum eigentlich? Warum sollen wir künstlich trauern? Wir wissen doch, unser Herr ist auferstanden und er lebt. Und wir können heute, fast 2000 Jahre später, Kreuz und Auferstehung doch eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und wir dürfen es auch gar nicht voneinander trennen. Und deshalb haben evangelische Christen ein Kreuz ohne Korpus, also ohne den Körper von Jesus. Und die römisch-katholischen Christen, da hängt einer drauf. Und ich weiß noch, in Pfaffenhofen war ich mal zu Gast bei einer unserer Familien in der Gemeinde. Und die hatten auch ein Kreuz hängen ohne Korpus. Und dann kommt die Schwester vom Joe zu Besuch, noch gut katholisch, und fragt ihn: Ja, sag einmal, wieso hast du denn ein Kreuz ohne Korpus? Ja, sagt Joe, der nicht auf den Mund gefallen ist, auch heute nicht mehr: Der ist doch auferstanden, der hängt gar nicht mehr da. Und deshalb haben die Evangelischen ein Kreuz ohne Korpus, obwohl sie den Karfreitag als Feiertag feiern. Und die Katholischen haben ein Kreuz mit Korpus, obwohl für sie der Karfreitag kein Feiertag ist. In Österreich hatten wir Karfreitag zum Beispiel nie einen Feiertag. Den gab es bei uns nicht. Und so heißt es heute, und ich möchte da gerne einen amerikanischen Kollegen zitieren, der das vor vielen Jahren in einer Predigt mal so gesagt hat: It's Friday, but Sunday is coming. Für alle, die nicht Englisch verstehen, es ist Freitag, aber der Sonntag wird kommen. Und vielleicht noch sehr viel richtiger gesagt, heute ist zwar Freitag, Karfreitag, aber der Sonntag war doch schon längst da, der Ostersonntag. Drei kurze Gedanken dazu, zum Karfreitag. Der erste Gedanke: ein Opfer genügt. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 28, lesen wir: Christus wurde einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und wir sagen so salopp: einmal ist keinmal. Einmal in 30 Jahren war der Busfahrer in Spanien unaufmerksam und 10 Menschen mussten sterben. Einmal hat eine Mitarbeiterin im Büro eine Mail unaufmerksam versandt und tausende sensibler Daten sind um die Welt gegangen. Einmal ist kein Mal. Nein. Einmal ist einmal. Und einmal ist Jesus am Kreuz für unsere Schulden gestorben. Und es ist ein für alle Mal geschehen. Es war eben nicht nur einmal, es war eben auch einmalig, was da passiert ist. Es braucht kein weiteres Opfer. Es braucht keine weiteren stummen Glocken. Es braucht keinen stillen Feiertag. Es braucht keine Traurigkeit oder Klage. Ganz im Gegenteil. Es braucht Dankbarkeit und Freude. Und zwar, weil die Frage unserer Schuld gelöst ist. Wir müssen sie nicht nur mit uns rumtragen, wir müssen nicht irgendwelche Gesetze befolgen, irgendwelche besondere Taten tun. Nein, die Frage unserer Schuld ist gelöst. Oder glauben wir vielleicht nicht, dass Vergebung möglich ist? Die weiteren Verse oder der weitere Vers überschlägt sich ja fast vor Hoffnung und Freude. Lesen wir weiter, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier schreibt. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Tja, ich weiß. Wir lesen und deuten diesen Vers, dieses Wiederkommen, gerne auf das Ende der Zeit, wenn Jesus zum Gericht wiederkommt. Aber können wir es nicht auch anders verstehen? Eigentlich kam Jesus ja gleich wieder. Nicht einmal 48 Stunden ist Jesus im Tod geblieben, sondern auferstanden. Stellen wir uns vor, Jesus würde 2000 Jahre oder länger im Grab liegen. Das wäre wirklich ein Grund zur Trauer. Es ist Freitag, aber der Sonntag wird kommen. Beziehungsweise er ist schon gekommen. Ein zweiter Gedanke. Leiden und Sieg gehören zusammen. Paulus schreibt viele Jahre später im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10, einen sehr bekannten Satz. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das bekennt Paulus. Das ist sein Wunsch. Und heute erinnern wir uns an das Leiden und Sterben Jesu und wissen doch zugleich, wie es ausgegangen ist. Wir können doch nicht so tun, als wüssten wir es nicht. Paulus tut auch nicht so, als wüsste er es nicht, wie es ausgegangen ist. Und deshalb müssen wir doppelt darauf achten, dass diese Balance auch in unserem Leben zwischen der Kraft Gottes aus der Auferstehung und dem Leiden am Kreuz gewahrt bleibt. Und es ist völlig egal, auf welcher Seite man vom Pferd runterfällt. Ich weiß nicht, wer von euch reitet, aber wahrscheinlich ist diese Erfahrung auch Leuten eingängig, die nicht reiten. Egal, ob du rechts oder links vom Pferd runterfällst, du liegst unten. Das Ergebnis ist das gleiche. Und Luther übersetzt so schön, die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, beides gehört einfach zusammen. Aber wieso gehört das zusammen? Weil es Christus nur im Gesamtpaket gibt. Überlegen wir doch einmal ein bisschen logisch. Das Sterben Jesu am Kreuz wäre völlig umsonst und völlig unsinnig, wenn er nicht auferstanden wäre. Und auferstehen kann Jesus nur, wenn er vorher tot war. Zum christlichen Glauben gehört eben sowohl das Leiden um des Glaubens Willens, auch wenn wir uns das nicht wünschen und auch nicht gerne haben und auch nicht suchen, aber wir wollen Leiden auch nicht verdrängen. Denn die Bewältigung des Leidens mit Gottes Hilfe lässt uns im Glauben ja wachsen. Andersrum dürfen wir auch nicht im Leiden bleiben. Und wie viele Christen versinken im Selbstmitleid, weil es ihnen ja so schlecht geht. Und es entsteht Verbitterung und manchmal verlieren manche auch sogar ihren Glauben. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Freitag, aber der Sonntag wird kommen. Und er war auch schon da. Und ein letztes. In dem Kreuz Jesu steckt Kraft. Und zwar eine ganz massive Kraft. Auch Paulus schreibt im 1. Korintherbrief auch ein sehr bekannter Vers in Kapitel 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet sind, und ich hoffe, das sind wir hier alle, ist das der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht erst in der Auferstehung Jesu wird die Kraft Gottes sichtbar, sondern schon am Kreuz. Scheinbar geschieht hier zunächst mal nichts Außergewöhnliches. Dass Menschen sich opfern für andere, dass jemand sein Leben gibt für eine Idee, das ist ja nicht neu. Das gibt es immer wieder und gab es schon zuhauf. Aber hier stirbt ja nicht ein Mensch. Hier stirbt der Sohn Gottes. Und der stirbt für dich und für mich. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und das Elend, das wir hier auf Golgatha sehen, und wo wir heute vielleicht und auch in den letzten 4 Tagen so ein Stück mitbekommen haben und ein Stück erspürt haben, dieses Elend ist das Elend der ganzen Welt. Mein Elend, dein Elend. Und wenn wir an diesem Tag schon traurig sein wollen, ihr Lieben, dann sollten wir doch darüber traurig sein, dass wir sündige Menschen sind und es auch bleiben. Darüber sollten wir traurig sein, aber nicht, dass unser Herr Jesus Christus gestorben ist, um genau das zu lösen, nämlich unsere Sünde. Nicht, weil einer dafür leidet und stirbt, sollen wir traurig sein. Darüber können wir uns freuen und dankbar sein, denn das ist ja der Weg Gottes. Es gibt keinen anderen Weg für uns zur Erlösung und um in die Gemeinschaft mit Gott wieder zurückzukehren. Es ist Gottes Weg der Versöhnung mit ihm selber, der Versöhnung untereinander, der Versöhnung letztlich mit mir selber und auch der Versöhnung mit unserem Umfeld, unserer Umwelt, wie wir es an den letzten 4 Abenden uns ein wenig angeschaut haben. Und so hat es Gott gefallen. Es ist Gottes Art und Weise, uns zu retten, auch wenn menschlich gesehen dieses Geschehen natürlich anstößig ist. Und für viele unverständlich. Es ist Freitag heute, aber der Sonntag wird kommen und er ist schon gekommen. Eines der letzten Worte Jesu am Kreuz habe ich am Anfang schon zitiert. Es ist vollbracht. Und allein dieses Wort Jesu sollte eigentlich schon verhindern, dass wir am Karfreitag voller Trauer Trübsal blasen. Denn damit sagt Jesus doch eigentlich alles. Es ist vollbracht. Er sagt es zwar nicht als strahlender Held, als siegreicher Feldherr, so wie die damaligen römischen Kaiser siegreich eingezogen sind, obwohl Paulus das im Kolosserbrief ja als Bild benutzt für das Sterben Jesu. Er sagt es als Gequälter und Zerbrochener am Kreuz und trotzdem als Sieger. Denn ein Sieger ist nichts anderes als einer, der das Ziel erreicht hat, und zwar als Erster. Und durch diesen Tod Jesu erreicht er als Erster das Ziel. Er wird zum Vorbild für uns, dem wir nachfolgen. Gottes Kraft ist stärker als die Finsternis. Schaut mal, so ein bisschen heller ist dieses Bild auch geworden. Denn zwei Tage später, nicht einmal zwei Tage später, führt diese Kraft Gottes Jesus aus dem Tod ins neue Leben. Und wir bekommen Anteil daran, Vergebung der Schuld, die Möglichkeit zur Versöhnung, neue Kraft zum Leben, nicht ohne Leid, nein, aber immer mit der Hoffnung, nein, auch nicht mit der Hoffnung, mit der Gewissheit, einmal beim Vater im Himmel zu sein. Gibt es denn etwas Größeres? Deshalb möchte ich uns einladen, diesen Karfreitag nicht als Trauertag eines Begräbnisses, einer Beerdigung zu sehen, sondern ein Freudentag und ein Tag der Dankbarkeit, weil es blieb eben nicht beim Karfreitag. Lasst uns miteinander beten, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.